SRF 1.
Uhr, die Mittagsinformationen von Radio SRF. Ich begrüße Sie zum Rendezvous. Das Budget 2016 steht. Große Gewinner sind die Bauern. Nüchtern betrachtet funktioniert's nicht, findet der Nationalrat und will Komatrinker nicht zur Kasse bitten. Dann.
Yo me llamo Gilberto Bayar. Me dicen Papito. Soy peluquero, soy soñador.
Ich heiße Gilberto Vallar, bin Coiffeur und Träumer. Wir besuchen einen jener Kubaner, die von der Aufbruchstimmung im Land profitieren, ein Jahr nach der Annäherung an die USA. Und im Tagesgespräch um 1 Evelyn Wittmer-Schlumpf. Die scheidende Bundesrätin wird als die Umbauerin des Schweizer Finanzplatzes in die Geschichte eingehen. Im Studio sind Brigitte Kramer und Ivan Lambricker mit den Nachrichten.
Das Bundesbudget für nächstes Jahr steht. Auch der Nationalrat hat den Vorschlag der Einigungskonferenz angenommen. Das heißt, es wird nun doch auf zusätzliches Sparen quer durch alle Departemente verzichtet. Am meisten profitieren die Bauern. Ihre Direktzahlungen und Subventionen beim Export ihrer Produkte bleiben gleich hoch. Der Bund budgetiert damit für 2016 ein Defizit von 500 Millionen Franken bei Gesamtausgaben von rund 67 Milliarden Franken. Der Bundesrat muss seinen Bericht zum Service Public nicht ergänzen. Anders als der Nationalrat hat der Ständerat eine entsprechende Motion abgelehnt. Diese verlangte, dass der Bundesrat alle noch hängigen medienpolitischen Vorstöße in seinen Bericht aufnimmt. Der Bundesrat hat diesen Medienbericht für Mitte 2016 angekündigt. Er soll Basis sein für eine Grundsatzdiskussion zum Service Public. Dabei wird es vor allem um die Frage gehen, welchen Auftrag die SRG in Zukunft haben wird und wie viel Geld ihr dafür zur Verfügung steht. Wer zu viel Alkohol trinkt und deshalb im Spital oder der Ausnüchterungszelle landet, der muss dies auch in Zukunft nicht selber bezahlen. Der Nationalrat hat eine parlamentarische Initiative abgelehnt, die genau dies verlangte. Der Entscheid fiel knapp mit 97 zu 85 Stimmen. Damit ist das Thema vom Tisch. Die Finanzmarktaufsicht FINMA verhängt gegen 6 ehemalige UBS-Manager und Händler Berufsverbote. Die Betroffenen hätten Aufsichtsrechte im Handel mit Devisen und Edelmetallen verletzt, so die FINMA. Diese Fälle waren im letzten Jahr festgestellt worden. Die 6 Personen dürfen zwischen 1 und 5 Jahren ihre Berufe nicht mehr ausüben. Im Zuge des Korruptionsskandals beim Weltfußballverband FIFA hat das Bundesamt für Justiz 50 Schweizer Bankkonten sperren lassen. Ein Sprecher der FIFA hat eine entsprechende Meldung des Tagesanzeigers bestätigt. Auf den Konten sollen Gelder liegen in der Höhe von insgesamt 50 bis 100 Millionen Franken. Betroffen seien verschiedene Banken. Der russische Präsident Wladimir Putin erwartet, dass die Wirtschaft seines Landes nächstes Jahr wieder wächst, und zwar um 0,7%. Für 2017 gehe er von einem Plus von 1,9% aus, sagte Putin in seiner jährlichen Pressekonferenz. Zum Verhältnis mit der Türkei meinte er, er habe keine Hoffnung, dass sich die bilateralen Beziehungen wieder normalisierten. Der Abschuss des russischen Kampfjets im syrisch-türkischen Grenzgebiet im November sei ein feindlicher Akt gewesen. Auch zum Syrienkrieg nahm Putin Stellung. Russland unterstütze die Bemühungen der USA um eine neue UNO-Resolution. Die Schweizer Wirtschaft dürfte 2015 leicht weniger stark wachsen als bisher angenommen. Das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO geht neu von einem Wachstum von 0,8% aus, statt 0,9% wie bei der letzten Prognose. Für 2016 prognostiziert das SECO wie bisher 1,5% Wachstum, für 2017 1,9%. Die Zinsanhebung in den USA hat die Kurse an den Börsen weltweit steigen lassen. In der Schweiz stieg der SMI zu Handelsbeginn um 2% auf 8.777 Punkte. Der deutsche Leitindex DAX legte um 2,7% zu. Auch die Börsen in den USA und Asien standen nach dem Entscheid deutlich im Plus. Gestern hatte die US-Notenbank Fed erstmals seit fast 10 Jahren den Leitzins erhöht. Die kurzfristigen Zinsen werden auf 0,25 bis 0,5% angehoben. Das Wetter. Heute scheint vielerorts die Sonne, vereinzelt hält sich jedoch noch zäher Nebel. Morgen ist es im Norden teils sonnig und teils bewölkt. In den inneren Alpentälern und im Süden scheint erneut häufig die Sonne. Es wird 10 bis 12 Grad mild, im Nebel gibt es 6 Grad.
Der Streit ums Budget für das nächste Jahr ist beendet. Klare Sieger sind die Bauern. Sie werden als Einzige von den Sparmaßnahmen verschont. Geraldine Eicher im Bundeshaus, haben die Bauern einfach die beste Lobby?
Ja, die Berner Zeitung, die schrieb heute treffend von einem erfolgreichen Bauerplay. Und das war es auch. Hinter den Kulissen lief wirklich ein Bauer-Powerplay. Aber es ist nicht nur das Lobbying, es geht auch um die Verlässlichkeit des Parlaments. Das hat nämlich in der Agrarpolitik den Bauern das Geld in Aussicht gestellt. Und kurz darauf kam das Parlament unter Spardruck mit Kürzungsideen, auch für die Landwirtschaft. Und darauf verzichtet es nun aber doch.
Alle reden vom Sparen. Fakt ist aber, trotz roter Zahlen im Budget gibt das Parlament 100 Millionen Franken mehr aus. Mit welcher Logik?
Ja, mit politischer Logik, und die ist nicht immer verständlich. Sparen wollen zwar viele, aber immer nur bei der Klientel der anderen. So entstehen halbherzige Kompromisse. Der Kompromiss heute ist auch vor dem Hintergrund zu sehen, dass der Bundesrat schon Vorarbeit geleistet hat. Er hat im Budget schon happige Abstriche gemacht und auf 1,3 Milliarden Franken verzichtet. Das heißt, alle Departemente und Ämter müssen Abstriche machen. In der Verwaltung wird umgeschichtet, da werden zurzeit auch Kündigungsgespräche geführt. Und das ist auch nötig, weil die Politik laufend zusätzliche Aufgaben beschließt oder ausbaut, aktuell etwa beim Grenzschutz.
Schauen wir noch etwas voraus. Der Bundesrat ist auch bereits daran zu überlegen, wie er den Haushalt in Zukunft im Lot halten will. Er arbeitet an einem Plan für die Jahre 2017 bis 2019. Unter welchen Vorzeichen steht dieser?
Ja, unter den gleichen wie heute und in der Vergangenheit auch beim Verzichten tun sich eben Politikerinnen und Politiker schwer, und auch die neuen Mehrheiten im Parlament spielen auf der Suche nach einem Kompromiss nicht wirklich. Fast jeder Dritte in der SVP-Fraktion hat sich heute der Stimme enthalten, als es um Sparen ging. Echter Wille zum Verzicht kommt wohl erst dann auf, wenn der Spardruck sehr groß wird. Aktuell ist er das nicht. Der Bund rechnet für 2015 mit einem satten Plus von 1 Milliarde Franken, und bei solchen Zahlen schmilzt natürlich der Sparwille im Parlament jeweils.
Danke für diese Informationen, Geraldine Eicher im Bundeshaus. Sie hören «Rendezvous» mit diesen weiteren Themen. Die Leitzinserhöhung in den USA und ihre Folgen.
Konkret werden auch die Autokredite teuer, die Konsumkredite, also Kreditkarten, Zinsen steigen leicht und mittelfristig auch die Hypothekarzinsen.
Unsere USA-Korrespondentin erklärt die Auswirkungen auf Firmen und Konsumenten in den USA, und zwei Schweizer Unternehmer sagen, welche Hoffnungen sie jetzt haben. Dann:
Wir sehen, es kommt gerade ein Hindernis, ein Fußgänger, der Shuttle bremst selber ab.
Unterwegs im Postauto, und zwar ohne Chauffeur. Und Abschied von Evelyn Wittmer-Schlumpf als Bundesrätin. Sie ist bei uns zu Gast im Tagesgespräch um 1. Wer sturzbetrunken mit einer Alkoholvergiftung im Spital landet, soll die Notfallbehandlung aus der eigenen Tasche bezahlen. Im Parlament genoss diese Idee lange Sympathie als Mittel gegen Alkoholexzesse von Jugendlichen. Inzwischen aber sind Massenbesäufnisse von Jugendlichen aus den Schlagzeilen verschwunden. Die Idee mit der Spitalrechnung für Komatrinker hat an Popularität verloren. Das hat sich heute auch im Nationalrat gezeigt. Aus dem Bundeshaus Dominik Meyer.
Er will Rauschtrinker zur Kasse bitten. Thomas de Gurten, Nationalrat von der SVP.
Weil es eine Frage der Selbstverantwortung und des Anstandes ist. Es ist doch selbstverständlich, dass jemand, der sich extra betrinkt, dass der für sein Verhalten auch gerade stehen soll. Dass die Prämienzahler für das aufkommen müssen, das ist nicht der richtige Weg.
Sie hält gar nichts von der Idee, Komatrinker die Spitalrechnung selbst bezahlen zu lassen. Barbara Schmid-Federer, Nationalrätin von der CVP.
Es gibt dann Jugendliche, die auf der Straße liegen gelassen werden, weil die Kollegen Angst haben, sie zum Arzt zu bringen, weil sie ja Angst haben, sie könnten das nicht bezahlen. Diese Art von Abschreckung, die wird ganz sicher nichts wirken.
Heute sei das Problem auch kleiner. Tatsächlich haben es Spitäler heute mit weniger Komatrinkern zu tun als noch vor ein paar Jahren, und nur ein kleiner Teil der Alkoholpatienten ist jung. Betrunkene fürs Magen auspumpen oder für die Infusion im Spital zahlen zu lassen, das bringe nichts, sagt Schmidt-Federer. Im Gegenteil, so ritze man das Prinzip der Solidarität bei der Krankenkasse.
In Zukunft könnten sie alle Übergewichtigen rausnehmen oder die Raucher rausnehmen und dann hätten wir eigentlich das Krankenversicherungsgesetz ad absurdum geführt.
Nein, entgegnet Thomas Döggurten von der SVP, es gehe nicht um eine solche Ausweitung. Nur für die Notversorgung nach einmaligen Alkohol- oder Drogenabstürzen solle man selber bezahlen müssen, nicht für Therapien etwa oder für andere Kosten einer Sucht.
Medizinisch ist die Unterscheidung zwischen jemandem, der sich einmal am Wochenende sinnlos besäuft, klar unterscheidbar zwischen dem, der alkoholkrank ist und wirklich Therapie findet, das wird einfach ignoriert jetzt.
Das sind die Hauptargumente pro und contra. Fast alle Kantone und Ärzteverbände sind klar für ein Nein. Im Nationalratssaal aber wurde es heute knapp. Die rechte Ratshälfte wollte Komatrinker selber bezahlen lassen, die linke Ratshälfte nicht. Sie setzte sich am Schluss zusammen mit der Mitte durch und die Idee ist somit vom Tisch. Suchtfachleute reagieren zufrieden. Markus Meuri vom Verband Sucht Schweiz sagt, Jugendliche die Spitalrechnung bezahlen lassen, das hätte nicht gewirkt.
Jugendliche reagieren heute kaum auf solche repressiven Signale. Und das Problem ist eher eben, dass Jugendliche sehr einfach an Alkohol kommen. Wenn man wirklich etwas tun will, dann muss man ein Nachtverkaufsverbot einführen.
Nur eben erst hat das Parlament zu genau einem solchen Nachtverkaufsverbot, das die Romantie bereits kennt, ebenfalls Nein gesagt. Auch Mindestpreise für Billigbier etwa blieben chancenlos. Das, was Suchtfachleute wollen, ist also ebenso vom Tisch. Suchtfachmann Meuri setzt jetzt auf die Kantone, dass sie handeln. Über die Bundespolitik zieht er sehr ernüchtert Bilanz.
Ich glaube, mit der aktuellen Zusammensetzung des Nationalrates und der offensichtlich zu wenig großen Bewusstsein, was solche Maßnahmen präventiv bewirken können, denke ich, ist es wirklich schwierig.
Wenn es um den Alkohol geht, sind im Parlament Mehrheiten zurzeit schlicht nicht zu haben.
Für ihren Entscheid, den Leitzins erstmals seit 9 Jahren wieder leicht zu erhöhen, erntet die US-Notenbank im Ausland viel Beifall. Von einem längst fälligen Schritt ist die Rede. Und auch die Märkte reagieren erleichtert. Eher verhalten aber fallen die ersten Reaktionen von Firmenchefs in den USA aus. Was genau kommt denn auf die amerikanischen Unternehmen zu? Das habe ich USA-Korrespondentin Priscilla Imboden gefragt.
Indem die Notenbank den kurzfristigen Leitzins anhebt um 0,25%, verteuert sie indirekt auch die Kredite, die die Banken an die Firmen geben oder auch an Konsumentinnen und Konsumenten geben. Das heißt, konkret werden auch die Autokredite teuer, die Konsumkredite, also Kreditkarten, Zinsen steigen leicht und mittelfristig auch die Hypothekarzinsen.
Das heißt, auch direkte Konsequenzen für die Konsumenten. Wer eine Hypothek hat, muss mit einer höheren Belastung rechnen. Könnte das bedeuten, dass wieder viele Leute ihre Schulden nicht zahlen können?
Das ist eher unwahrscheinlich, denn der Schritt, den die Notenbank vollzogen hat, eben 0,25% höhere Zinsen, das ist ein relativ kleiner Schritt. Und die Notenbank wird auch sorgfältig beobachten, was jetzt geschieht. Es ist davon auszugehen, dass wenn jetzt plötzlich die Arbeitslosigkeit wieder steigt oder das Wirtschaftswachstum sich verlangsamt, dass die Notenbank wieder zurückkrebst und zurückkehrt zur Nullzinspolitik, wie das auch andere Notenbanken gemacht haben in den letzten Jahren.
Schauen wir doch den Arbeitsmarkt gerade noch etwas genauer an. Die Arbeitslosigkeit ist in den USA seit der Finanzkrise markant zurückgegangen, von 10% auf 5%. Welche Auswirkungen könnte die Erhöhung der Zinsen auf den Arbeitsmarkt haben? Könnte sich das Blatt wieder wenden?
Ja, das ist möglich und deshalb hat auch die Notenbank so lange zugewartet und auch zu sehr ungewöhnlichen Methoden gegriffen mit den massenhaften Aufkäufen von Anleihen an den Börsen und versucht, Geld in das System zu pumpen. Denn die Erholung war im Vergleich zu früheren Erholungen sehr langsam. Die Arbeitslosigkeit in den USA ist langsam gesunken und auch die Lohnentwicklung lässt bisher sehr zu wünschen übrig. Und man hofft jetzt langsam wieder zu einer normalen Wirtschaftssituation oder einer positiveren Wirtschaftssituation zurückzukehren.
Zunächst einmal haben Sie jetzt eher negative direkte Folgen für Unternehmen und Konsumenten geschildert. Wie soll die Zinserhöhung denn die Wirtschaft stabilisieren?
Es herrschte eben die Sorge vor, auch unter den Vorsitzenden der US-Notenbank, dass das viele Geld, das sie jetzt in den letzten Jahren in die Wirtschaft gepumpt haben, dass das dazu führt, dass es sich Blasen bilden an den Börsen an verschiedenen Orten. Es gibt auch Anzeichen dazu, etwa im Bereich der Kredite für Autos und auch im Bereich der Anleihen zu höheren Zinsen, die meist wenig wert sind. Da sind ein paar Fonds zusammengebrochen diese Woche. Also diese Angst besteht und deshalb hat man entschieden, jetzt die expansive Politik langsam zu beenden. Ebenso gibt es die Furcht, dass die Inflation steigen könnte durch das viele Geld im Umlauf und auch das will man mit dem höheren Leitzins verhindern.
Also heißt das auch, man muss damit rechnen, dass die Zinsen in Zukunft weiter ansteigen werden?
Ja, das ist der Plan. US-Notenbank-Präsidentin Janet Yellen hat gesagt, dass im nächsten Jahr die Notenbank die Zinsen insgesamt um etwa 1% anheben möchte, so langsam, schrittweise. Auch hier bereitet sie die Märkte darauf vor, damit es nicht zu Ausschlägen kommt an den Börsen. Aber die Notenbank wird die Situation ganz genau beobachten und schauen, wie sich die Wirtschaft entwickelt. Und wenn es Zeichen der Schwäche gibt, wird sie wieder von diesem Plan abkommen.
Sagt Priscilla Imboden, unsere Korrespondentin in San Francisco. Auch die Schweizer Wirtschaft spürt den Zinsentscheid von gestern. Der Dollar kostet mehr, der Franken dafür weniger. Das freut jene Schweizer Unternehmerinnen und Unternehmer, die in die USA exportieren. Ihre Produkte sind dort nun günstiger zu haben. Ein Aufatmen, wenn auch nur ein schwaches. Wirtschaftsredaktor Rino Curti.
Josef Maushardt, der Chef der Solothurner Firma Freser, ist heute Morgen besonders gut gelaunt ins Büro gegangen. Denn mit dem Zinsentscheid ist klar, das Geschäft mit den Präzisionswerkzeugen von Freser wird noch besser laufen. In all jenen Ländern, in denen in Dollar abgerechnet wird, nicht nur in den USA, aber auch in Asien. Mit weltweit 500 Mitarbeitern erzielt Freser einen Umsatz von fast 90 Millionen Franken, davon fast 10% in Dollar, sagt der Firmenchef.
Wir erwarten mittelfristig einen weiter sich stärkenden US-Dollar. Das heißt, dass unsere Margen im Geschäft mit Amerika besser werden. Und das ist für uns ein positives Zeichen.
Hoffnung auf ein besseres Dollargeschäft macht sich auch Christian Rusch, Chef der St. Galler Filtrox-Gruppe mit weltweit 300 Mitarbeitern. Die Firma liefert Filteranlagen und Filter für die Lebensmittel-, Pharma- und Chemiebranche. Sie gehört zu den führenden Anbietern von Qualitätsfiltern.
Grundsätzlich ist das eine gute Nachricht für die Filtrox-Gruppe, aber sicherlich noch kein Grund zur Euphorie.
Keine Euphorie, weil das Geschäft im Dollarraum den kleineren Teil des Umsatzes ausmacht, 30%. Weit mehr wird in die Europäische Union geliefert, sie ist der wichtigste Handelspartner der Schweiz. Und dort ist der Franken immer noch stark, seitdem die Schweizerische Nationalbank vor bald einem Jahr die Euro-Untergrenze aufgehoben hat. Die Euro-Schwäche belastet den Export aus der Schweiz immer noch, sagt Christian Rusch von Filtrox. Auch am Hauptsitz in St. Gallen, an dem 90 Mitarbeiter beschäftigt sind. An diesem Standort schreibt Filtrox rote Zahlen.
Dieses Jahr werden wir sogar Defizite arbeiten in der Schweiz. Wir können das kompensieren über die anderen Standorte. Aber längerfristig ist das natürlich eine ungesunde Situation und da muss sicher noch einiges passieren an der Währungssituation, dass wir als Schweizer Exporteur wieder voll konkurrenzfähig sind mit auch Produktion in der Schweiz.
Kurzum, der Druck aus dem Europageschäft mit dem starken Franken bleibt. Für die Schweizer Exporteure bringt der Zinsentscheid in den USA deshalb nur eine kleine, aber willkommene Entlastung.
In 11 Minuten ist es eins. Vor einem Jahr haben Kubas Präsident Raúl Castro und US-Präsident Barack Obama angekündigt, die diplomatischen Beziehungen der beiden Länder zu normalisieren. Nach mehr als 50 Jahren Feindschaft ein historischer Schritt. Doch auch auf der kommunistischen Karibikinsel selbst gibt es andere spürbare Veränderungen, vor allem in der Wirtschaft. So hat die kubanische Regierung privaten Unternehmen in den letzten Jahren mehr Freiheiten zugestanden. Roman Villinger hat einen Coiffeur in Havanna besucht, der bereits seit einiger Zeit ein eigenes Geschäft führt. Doch wirtschaftlicher Erfolg alleine reicht ihm nicht.
Yo me llamo Gilberto Vallar, me dicen Papito. Soy peluquero, soy soñador.
Ich bin Coiffeur und Träumer, sagt Gilberto Vallar. Hier im Viertel nennen ihn alle Papito. Die Wohnung, in der er aufgewachsen ist, ist heute Coiffeursalon. Drei Zimmer in Havana Vieja, im historischen Stadtkern, so hoch wie breit. An der Decke Kronleuchter und Stuckaturen, an den Wänden altersblinde Spiegel. Ein Amerikaner, der in Havanna arbeitet, zahlt gerade, ein Stammkunde. Drei Assistenten kassieren, waschen Haare, färben. Der Chef schneidet den schwarzen Pagenkopf einer jungen Kubanerin. Das Geschäft läuft, doch der Anfang vor 16 Jahren war schwierig.
Ser emprendedor y soñador en el 99 no era fácil para mí.
Die Abgaben für selbstständige Erwerbende damals waren hoch, das soziale Ansehen gering, die Selbstständigen in Kuba eine kleine Minderheit.
Al principio, en los peluqueros, el 95% de los peluqueros eran del sector estatal.
Als ich angefangen habe, waren 95% der Coiffeure staatlich angestellt, 5% waren selbstständig, sagt Papito. Inzwischen ist es gerade umgekehrt. Aber noch immer setzt die kommunistische Regierung Selbstständigen auf Kuba enge Grenzen. Nur 200 Berufe dürfen sie ausführen. Restaurants betreiben, Häuser renovieren oder eben Haare schneiden. Filialen sind verboten. Importieren und exportieren verboten. Shampoo zum Beispiel muss Papito teuer im staatlichen Einzelhandel oder kaum billiger auf dem Schwarzmarkt kaufen. Wir Selbstständigen haben keine Lieferanten. Das ist unlogisch und der Staat muss das ändern, fordert der 46-Jährige. Trotz der Grenzen, die Selbstständigen sind die Gewinner im heutigen Kuba. Sie verdienen oft in einem Tag mehr als die 24 Dollar, die ein durchschnittlicher Staatsangestellter im Monat bekommt. Dass es ihm gut geht, während für viele andere das Leben durch die steigenden Preise immer schwieriger wird, ist ein Grund für Papitos soziales Engagement. Nur eine Straßenecke vom Papitos Salon entfernt mischen 6 altersfleckige und 2 junge Hände Dominosteine. 3 Bewohner eines Altersheims spielen mit einem gehörlosen Schüler von Papitos Coiffeurschule. Ein Dutzend benachteiligte Jugendliche bildet er jedes Jahr aus, gratis. Dafür müssen sie jede Woche ein paar Stunden diese alten Menschen betreuen. Zum Beispiel die spindeldürre alte Frau, die etwas verloren neben dem Dominotisch steht und ins Leere blickt. Papito geht auf die Blinde zu, legt ihre Hand auf seinen kahlen Kopf und klar, auch sie kennt ihn. Diese paar Straßen hier mit den baufälligen Häusern aus der Kolonialzeit sind Papitos Wirkungsfeld. Hier will er Dinge anpacken. Etwas bewirken will er aber darüber hinaus. Er hofft, dass sein Projekt Schule macht. Das sei die Zukunft Kubas. Das Land brauche mehr Freiheit, mehr kommerziellen Erfolg, aber weiterhin soziale Werte. Die kostenfreie medizinische Versorgung und das kostenfreie Schulsystem sollen bleiben. Die Privatwirtschaft sich sozial engagieren, findet er. Welchen Weg Kuba einschlagen wird, wie viel Marktwirtschaft es geben wird, wie viel Freiheit, das klärt sich frühestens im kommenden April am Kongress der Kommunistischen Partei. Die Dominosteine für die Zukunft Kubas werden weiterhin in der Kommunistischen Parteizentrale gemischt.
Der Bericht von Roman Villinger. Kuba und die Suche nach einem neuen wirtschaftlichen Modell ist auch das Thema in unserer Wochensendung «International». Am Samstagvormittag um 9 auf SRF 2 und am Sonntag um 18.30 Uhr auf SRF 1. Postautos ohne Chauffeur, das ist eine kleine Revolution im öffentlichen Verkehr. In den nächsten 2 Jahren sollen 2 solche Shuttles in Sitten unterwegs sein. Wie dieser Testbetrieb funktioniert, hat die Postauto Schweiz AG heute vorgeführt. Silvia Graber war für uns dabei.
Es hat weder Lenkrad noch Bremse und Gaspedal. Das autonome Postauto ist ein 5 Meter langer Kleinbus, der elektronisch fährt und Hindernisse mittels Sensoren erkennt. Der Computer auf 4 Rädern bietet Platz für 15 Personen und kann bis zu 45 Kilometer pro Stunde fahren. Damit dies funktioniert, müssen die Strecken im Voraus elektronisch vermessen werden, erklärt Jörg Michel, Projektleiter von Postauto Schweiz.
Wir haben jetzt hier die Fahrtroute programmiert, das Ziel eingegeben und das Postauto oder unser Shuttle fährt jetzt ganz autonom auf diese Strecke, die wir programmiert haben. Wir sehen, es kommt gerade ein Hindernis, ein Fußgänger. Der Shuttle bremst selber ab. Es erkennt ihn mittels dieser LIDAR-Sensoren, das sind Radarsensoren. Und jetzt ist der Fußgänger weg, sollen wir weiterfahren.
Das fahrerlose Postauto ist eine Art Taxi, welches Menschen von A nach B transportiert. In Zukunft werden die Grenzen zwischen dem öffentlichen und dem individuellen Verkehr verschwinden. Davon ist Daniel Landolf, CEO von Postauto Schweiz, überzeugt.
Also für uns ist es natürlich ein sehr wichtiger Tag, weil es ist für uns etwas symbolisch, das Einläuten eines neuen Zeitalters der Mobilität.
Zwei autonome Shuttles, welche zusammen mit der ETH Zürich und der französischen Herstellerfirma entwickelt wurden, werden vorerst auf einem speziellen Gelände getestet. Ab nächstem Frühling sollen sie dann in der Fußgängerzone von Sitten zum Einsatz kommen. Daniel Landolf, CEO von Postauto Schweiz, setzt hohe Erwartungen in diese neue Technologie.
Wir erhoffen uns davon, dass wir erst einmal testen, geht das überhaupt, funktioniert das Ganze rein technisch gesehen. Und das Zweite, dass wir Erfahrungen sammeln in dieser neuen Form von Mobilität. Weil ich bin überzeugt, dass die Branche öffentlicher Verkehr eben das tun soll und nicht Dritten überlassen soll. Weil das wird die Herausforderung sein, auch für die gesamte Branche des öffentlichen Verkehrs.
Eine Herausforderung, bei welcher Postauto Schweiz von Anfang an mitreden will.
Nun die Frage an Jörg Tschirn von der SRF Digitalredaktion. Was uns Silvia Graber hier geschildert hat, ist das unsere Zukunft?
Die Technologie, die selbstfahrende Busse möglich macht, die ist tatsächlich schon sehr weit. Also die Algorithmen, die Sensoren, die es braucht, auch das exakte Kartenmaterial, das existiert alles schon. Von dem her könnte der öffentliche Verkehr in den Städten in ein paar Jahren so aussehen, dass ich am Handy in einer App einfach noch mein Fahrziel und meine gewünschte Ankunftszeit eingebe und die App sagt mir dann, wann und von wo aus der selbstfahrende Bus an mein Ziel fährt. Also es wären nicht mehr Fahrpläne wie heute mit fixen Zeiten und Routen, sondern alles würde dynamisch berechnet von Algorithmen, Computerprogramme, die immer wissen, welche selbstfahrenden Busse gerade wo sind und mir dann das Fahrzeug schicken, das am besten passt.
Und was passiert, wenn im Straßenverkehr Unvorgesehenes geschieht? Ein Kind, das ganz plötzlich auf die Fahrbahn rennt zum Beispiel?
Die Algorithmen, die die Fahrzeuge steuern und im Notfall auch bremsen, die sind schon sehr zuverlässig. Sie sind auch sehr defensiv programmiert, also sie bremsen lieber einmal zu viel als zu wenig. Die Schwierigkeit ist darum eher, dass sie nicht auf zu viel reagieren, dass sie zum Beispiel nicht eine Plastiktüte, die über die Straße weht, für ein Kind halten und dann eine Vollbremsung einleiten. Ich muss anmerken, die Shuttles in Sitten, die fahren nicht ganz ohne Mensch. Im Bus gibt es einen roten Knopf für den Notstopp, also eine Begleitperson muss mitfahren, die im Notfall diesen Knopf drücken würde.
Sollte doch einmal ein Unfall passieren, stellen sich ja dann auch juristische Fragen nach dem Schuldigen. Wie wird dieses Problem gelöst?
Ja, während die Technologie im Bereich der selbstfahrenden Autos schon sehr weit ist, sie ist bei den rechtlichen Fragen doch noch einiges offen. Also es ist noch nicht klar, wie das läuft, zum Beispiel mit Versicherungen, wer im Schadensfall bei einem Unfall haftbar wäre. Ist das der Betreiber eines selbstfahrenden Busses oder ist es die Firma, die den Algorithmus programmiert hat, die den Bus lenkt? Da sind viele Fragen tatsächlich noch ungeklärt. Es war für den Versuch in Sitten, so hört man auch, schwierig, überhaupt eine Versicherung zu finden, die die beiden Busse, die beiden Shuttles versicherte, weil es eben noch gar kein Versicherungsmodell für diese Art von Fahrzeugen gab.
Danke für diese Einschätzungen, Jörg Tschirn von der SRF Digitalredaktion. In einer Minute ist es eins. Gleich auf SRF 1 und 4. So viel hat sich auf dem Schweizer Finanzplatz kaum je bewegt wie unter Finanzministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf. Unter ihr wurde gar eine heilige Kuh, das Bankgeheimnis für Kunden aus dem Ausland, geschlachtet. Wir reden darüber im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen und die hat heute Yvonne Lambricker.
Das Bundesbudget für nächstes Jahr steht. National- und Ständerat haben sich auf einen Kompromiss geeinigt. Gewinner sind die Bauern. Und bei der Verwaltung wird nun doch nicht zusätzlich gespart. Wer zu viel Alkohol trinkt und deshalb im Spital oder der Ausnüchterungszelle landet, der muss dies auch in Zukunft nicht selber bezahlen. Der Nationalrat hat eine parlamentarische Initiative dazu knapp abgelehnt. Der russische Präsident Wladimir Putin erwartet, dass die Wirtschaft seines Landes nächstes Jahr wieder wächst, und zwar um 0,7%. Auch zum Syrienkrieg nahm Putin in seiner Jahrespressekonferenz Stellung. Russland unterstütze die Bemühungen der USA um eine neue UNO-Resolution.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.